Es mag komisch aussehen, dass ich meinen Mantel heute Morgen auf der Plattform anhabe, aber ich war so froh, euch diesen schönen Mantel der Gemeinde zu zeigen. Ich sehe Bruder Neville hier, wie ihn anhatte mit seinem netten Anzug und das eben so gut passte.
Und
es sah so gut aus und die Versammlung sprach so darüber und da dachte ich, dann werde ich doch mal meinen Mantel auf der Plattform anziehen.
Wisst ihr,
ich glaube, wir werden niemals erwachsen und ich möchte nicht erwachsen werden. Wie ist das, Bruder Luther? Ich möchte nicht erwachsen werden. Wir wollen immer Kinder bleiben. Bruder Neville sagt, Bruder Branham, ich dachte, du hättest diese Kleidung an, die diese höher gestellten Prediger anhaben. Ich schaute nur mit einem mit dem um die Ecke oder schaute nur aus dem Augenwinkel und ich dachte, du hättest vielleicht einen Umhang angezogen. Und ein gratuliere zu diesem feinen und ein Gratulation zu diesem feinen Mantel.
Ich hatte wirklich einen Dringend nötig
und es ist der beste, den ich je hatte und ich schätze es.
Und Bruder Roy Roberson,
ich weiß nicht, ob heute Morgen hier ist, er hatte etwas damit zu tun, ihn auszusuchen und es war wirklich eine feine Auswahl und wir sind sehr froh, es zu ihm zu haben. Wir sind froh, heute wiederum im Haus des lebendigen Gottes zu sein und diese wunderbare Zeit und diese wunderbare Zeit der Gemeinschaft zu erfreuen, herum um sein kostbares Wort. Und es ist jetzt bald, so der Herr will, dann werde ich nach Übersee gehen. Und ich glaube, ihr habt es gesehen in der Stimme der Geschäftsleute, dass ich nach Übersee gehe im nächsten Monat. Und wir bitten euch um die Gebete der Menschen, dass sie für uns beten, während wir weg sind. Es scheint so zu sein, dass meine Versammlungen übersee besser sind, denn es ergreift die Menschen dort besser. In Amerika, ich sagte Bruder Mercer, ich hörte, er gab mir einen Plattenspieler und es hatte eine Predigt darauf mit meinen Verpredigten. Und dann wusste ich, wenn jemand auf mich hört, dann müsste es Gottes Gnade sein, denn ich habe gedacht, ich könnte wirklich etwas besser sein. Nun, er nimmt auch das auf. Nun, diesen Teil kannst du rausschneiden. Er hielt seinen Daumen nach unten. Ich nehme an, er schneidet es ab. Aber ich sage euch, ich war so überrascht. Die armseligste Predigt, die ich jemals in meinem Leben gehört habe, war meine eigene. Dort auf diesem Tonband. Und es machte mich so nervös, ich konnte nicht mehr mein Abendbrot essen. Ich wurde krank und ging vom Tisch weg und konnte die Nacht nicht schlafen. Und ging hinunter nach Kentucky mit Bruder Wood gestern. Und ich kam zurück, ich sagte, Bruder Wood, ich kann niemals begreifen, dass hier eine Person kommt, um mich zu hören. Es ist so armselig, ich wiederhole mich selber. Meine Grammatik fehlt, meine Interpunktion und da gibt es keine. Ich weiß nicht.
Und ich sagte,
das ermutigt mich doch auf eine Weise, es muss dann doch Gott sein, denn sonst würde überhaupt keiner kommen. Das stimmt. Und ich sprach zu Bruder Collins, ich nehme an, er ist hier im Gebäude. Und ich sagte zu ihm, er kam und ich sagte ihm davon, ich sagte Bruder Collins, ich will dir ehrlich sagen, ich bin jetzt fast 30 Jahre alt als Prediger und ich sollte doch wissen, was eine Predigt ist. Aber ich sagte, das ist doch das Armseligste, was ich je gehört habe. Er ist ein Methodistenprediger und sein Bruder ist ein besonderer Mann in der Methodistenkonfession. Er sagte nun, ich will dir sagen, Bruder Branham, die Interpunktion und deine Sätze mögen nicht das richtige Ende haben, aber hast du jemals an den Mann gedacht, der predigte am Tag zu Pfingsten? Der konnte doch noch nicht mal seinen eigenen Namen schreiben. Und ich nehme an, der hatte auch mit der Interpunktion das nicht richtig. Aber seht ihr,
wo, wenn der Mensch, wenn ihr dann,
aber worauf die Menschen achten, hört doch mal auf die Radiosendungen und dann wisst ihr, dass das alles vorher aufgeschrieben ist. Sie können es aufschreiben und interpunktieren, denn sie lesen es nur. Ich sah Charles Fuller, er predigte hinter einem Trog, der war als eine seiner Plattform. Alles, was er sagte, las er ab, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Und er hat es dann alles richtig herausgebracht in der richtigen Zeit, alles zensiert vom Radio und so weiter. Und Billy Graham, ich sah seines und so weiter. Sie standen dort und sie sprechen es und sie lasen es so schnell, wie sie es konnten. Und es ist alles alles vorbereitet und ich glaube, dann haben sie das funktioniert. Aber die Schwierigkeit, ich könnte es noch nicht mal lesen. Wenn ich es geschrieben hätte, würde ich es noch nicht mal lesen können. So ist es erstaunliche Gnade, nicht wahr, um zu sehen, was er für uns tun kann. Aber ich bin so dankbar, dass ich jetzt beginnen kann oder enden dieses alte Jahr, um ein neues Jahr zu beginnen. Ich hörte auf die Gebetslinie und ich war nicht zufrieden mit der Gebetslinie. Dass du jemals, das ist das erste Mal, dass ich mich Jesu gehört habe nach einer Predigt. Und ich war überrascht, dass die Gebetslinie läuft auch nicht richtig.
Nein,
ich glaube, es wird geschehen nach einiger Zeit. Es wird so sein. Und ich meine, es wird geschehen, dass nach einer gewissen Zeit wird jemand alles über sie wissen wollen, bevor sie glauben. Und ich möchte das ändern im nächsten Jahr. Ich möchte die Gebete beginnen, wo Gott zu mir spricht. Diese Person ist nicht in Ordnung oder so etwas. Dann höre ich mit ihm auf, halte ich dort an. Und der Rest geht einfach so durch, denn sonst könnt ihr nicht genug Menschen dran nehmen. Die Menschen, wer sie sind, wer sie was getan haben. Wenn sie nicht in Ordnung sind mit Gott, dann müsst ihr anhalten und sagen, dies ist derjenige. Deshalb, vielleicht sollten da ein paar Veränderungen sein, Bruder Leo, seitdem ich das gehört habe. Und ich vertraue, dass Gott uns helfen wird im kommenden Jahr. Nun, heute Abend haben sie Versammlungen hier und ich soll hier auf der 62. sein mit Bruder Ruddle heute Abend. Und ich habe verstanden, sie werden hier einen Wachgottesdienst haben und sie haben mich gebeten für diesen Gottesdienst und denken, ich komme vielleicht zur Versammlung zurück an dem Abend, denn ich versuche immer an der Versammlung zu sein auf Silvester und ich möchte hier runterkommen mit den Brüdern. Und dann habe ich einen Kompromiss gemacht und ich werde heute Abend bei Bruder Ruddle sein, dort auf der 62. am 62. Club, der umgebaut wurde in einer Gemeinde. Und Mittwochabend sind wir wieder zurück hier für den Nachtgottesdienst. Und Donnerstag gehen wir nach Chicago und dann weiter nach Philadelphia und nach Übersee. Und heute Morgen wollen wir euch nicht zu lange halten, denn wir haben Interviews und die Versammlungen gehen weiter. Und seit der letzten Gebetsversammlung hier, ich bin sehr dankbar für die Resultate, die hervorgekommen sind vom letzten Gebetsversammlung. Es war sicherlich eine wunderbare Sache, die unser Herr tat, wenn seine Menschen versammelt sind, die auf den Herrn, Namen des Herrn anrufen, wenn sie versammelt sind. Ich glaube, so ist es und beten, dann wird Gott vom Himmel hören. So lasst uns nun unser Häupter beugen, einen Moment, während wir zu ihm aufschauen, dass er uns die Inspiration gibt, die wir brauchen für diese Botschaft. Herr, du bist unsere Zuflucht und unsere Stärke in allen Generationen gewesen. Unsere Vorväter vor uns haben dir vertraut und waren nicht unter, wo nicht zu schanden. Sie glaubten an deinen heiligen Namen und sie wurden hervorgebracht als scheinendes Licht. Und wir schauen auf sie, wie der Dichter sagt, Fußspuren auf dem Sand der Zeit. Und wenn wir hinweggehen, lassen wir zurück Fußspuren auf dem Sand der Zeit, dann sehen wir diese, die dir vertraut haben, immer. Und niemals hat es versagt, sie kamen so richtig hinaus, auch wenn sie durch tiefe Wasser gingen, durch große Versuchungen und Verfolgungen, aber doch am Ende hast du sie noch mehr als Überwinder herausgebracht, denn es ist dein verheißenes Wort, dass du dieses tun würdest. Und wir beten heute, dass du diese kleine Versammlung segnen würdest. Segne ihren Pastor, unseren guten Bruder Neville und seine Familie. Und wir bitten dich, dass du mit ihm sein wirst im kommenden Jahr und ihn noch mehr salben wirst und segnen jeden Tag in jeder Weise. Stärke die Gesundheit seiner Familie und den Kleinen, die groß werden. Halte Bruder Neville stark und gesund und segne diese Gemeinde und jedes Mitglied, das darin ist. Und die Treuhänder, wie wir sie lieben, als tapfere Männer Gottes. Und die Diakone, und sie sind auch deine treuen Diener. Und alle Menschen, die hierher kommen, wir sind dankbar für sie. Es tut meinem Herzen gut zu wissen, dass dieser kleine Teich, der hier an der Ecke war vor vielen Jahren, ist zu einem Licht, zu einem Leuchtturm des Königreiches Gottes geworden. Und ich bete, dass es bestehen bleibt, bis Jesus kommt. Und mögen viele großen Seelen hier drin, die hier gewesen sind, Herr, hervorkommen an diesem Tag, gewaschen in dem Blut des Lammes. Gewähre es, während wir dieses gesegnete Wort öffnen heute Morgen, indem wir die Seiten zurückschlagen, um davon einen Text zu lesen. Und wir wissen allein, dass du den Zusammenhang geben kannst. Und wir beten Gott, dass du dein Wort segnen, salben wirst und dass es direkt in die Herzen der Menschen geht und es ihnen Gutes tun würde. Mach Gläubige aus Ungläubigen und stärke Christen und heile die Kranken und gib Mut den Entmutigten und empfange du selbst die Herrlichkeit, die Ehre, damit du dieses tun kannst, Herr. Dann beschneide die Lippen, die sprechen, und die Ohren, die hören. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. Nun, ich habe bekannt gegeben, einen kleinen Text, der in mein Herz fiel seit letzten Sonntag. Und ich sprach über die weisen Männer, die zu Jesus kamen und dem Stern, dem sie folgten, vom Osten zum Westen. Und während wir diese studierten, kam ich auf eine Schriftstelle und ich konnte nicht hier sein am Weihnachtsabend, denn ich hatte eine Versammlung im Gefängnis und so weiter, wo ich war. Und ich dachte, ich würde heute über das Thema sprechen, warum das kleine Bethlehem. Und ich möchte lesen aus dem Buch Micha, der Prophet, einer der kleinen Propheten, vom 5. Kapitel des 2. Verses. Und es liest sich so: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aber aus dir soll mir der kommen, der ist, der in Israel Herr sei.
The ruler be the ruler in Israel, whose going forth
welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Da war ein Punkt auf der Schriftstelle, ein Fleck, ich konnte nicht sehen, was das Wort war. Von all den Plätzen, die in Palästina sind und dort sind so viele große Städte und Plätze, Städte, von die sicherlich viel mehr bekannt sind in den Überlieferungen der Geschichte, die besser befestigt sind und größere Städte sind. Warum sollte Gott das kleine Bethlehem als den Geburtsort seines Sohnes erwählen? Es gibt viele, die größer sind, zum Beispiel in den Überlieferungen von Jerusalem, des stolzen Jerusalems, die Hauptstadt von allem. Und es ist eine der größten Städte in Palästina. Und dann wundern wir uns, warum sollte Gott diese kleine Stadt von Bethlehem aussuchen, damit sie der Geburtsort seines Sohnes ist. Aber so wie die Schrift sagt, was Gott sich vornimmt, das wird geschehen. Und dort ist Gott, der es vorherbestimmt hat, so zu sein, oder es wäre nie so gewesen. Und die Schrift sagt im 15. Kapitel der Apostelgeschichte, dass nichts geschieht aus Zufall. Gott weiß alles. Es ist nicht einfach nur so geschehen, sondern es war nur Gott, der es in dieser Weise machte. Und dann, wenn unsere kleinen, endlichen Gedanken darüber nachdenken, warum würde der große König des Himmels einen solchen kleinen Ort wie diesen erwählen, anstelle dass er die Hauptstadt nimmt? Und es waren viele Plätze, die hatten einen größeren geistlichen Hintergrund als Bethlehem. Zum Beispiel die Orte wie Silo. Silo war der frühere Anbetungsort in Israel, wo sie alle kamen Jahr für Jahr in diesen großen Ort, dort, wo die Lade des Herrn ruhte. Und man fragt sich, warum er nicht in Silo geboren würde. Und da war Gilgal wiederum ein weiterer großer geistlicher Anbetungsort. Warum würde Gott ihn nicht in Gilgal geboren werden lassen? Und da war eine andere Zion. Und Zion war auf der Spitze des Berges. Und wir fragen uns, warum Jesus nicht geboren würde in Zion. Denn es war der größte historische Ort, wo der Herr sein Volk gesegnet hat in den Zeitaltern. Und es sieht so aus, er hätte vielleicht Zion erwählen sollen oder Gilgal oder Silo oder eines der anderen größeren Orte, wo es große Segnungen und große Belehrung gegeben hat. Und da waren andere große Städte, so wie Hebron. Das war ein Ort für einen Mann, Menschen, der eine Zufluchtsstätte suchte, wo die Menschen hinkamen. Dort war Ramoth in Gilead, ein anderer Ort der Zuflucht, wo die Menschen kamen. Und da wäre es doch sehr geeignet für ihn gewesen, geboren zu werden. Und vielleicht, ich hätte ihn vielleicht nach Kadesh Barnea gebracht, denn dort war der Gerichtsthron und ein Ort der Zuflucht. Vielleicht hätte ich ihn dort in dieses Land gebracht als Geburtsort, oder wir hätten vielleicht eine der anderen Städte erwählt. Aber wisst ihr, ich bin so froh, dass selbst so kleine, unbedeutende Dinge in der Bibel so viel bedeuten. Ich glaube, dies ist, was Jesus sagte: Ihr geht darüber hinweg und tut die wichtigeren Dinge des Gesetzes, aber über die kleinen Dinge geht ihr hinweg. Und manchmal, es sind die kleinen Dinge, die die großen Dinge zusammenhalten. Aber in all diesem, die großen Zähne der Zeit gingen genauso, wie Gott sie bestimmt hatte. Und keiner wird seiner an der falschen Platz sein. Gott hat alle Dinge vorherbestimmt und es muss seinen Platz genau einnehmen. Und wenn wir solch einen Glauben bekommen und darüber nachdenken, wer steht hinter all diesem? Was ist die Haupttriebfeder, die diesen großen Plan Gottes bewegt? Und wir finden, es ist der Heilige Geist. Nicht in den Händen der Menschen liegt es, das zu tun, sondern in den Händen des Heiligen Geistes. Und er ist die Haupttriebfeder. Und wenn er den Rest der Instrumente bekommt, dann wirkt es vollkommen und hält die Zeit Gottes ein. Und dann sehen wir dieses und fragen uns dann in unseren Gedanken, wenn wir große Dinge sehen und wie wir sie tun würden. Und es gibt uns einen Trost, wenn wir darüber nachdenken. Nun, wenn wir vielleicht eine kleine Gruppe von Menschen sind, vielleicht sind wir unbedeutend in der Welt der größeren Gemeinden und Konfessionen. Und Gott benutzt doch diese kleinen Dinge manchmal. Denn es ist auch geschrieben in der Schrift: Fürchte nicht, kleine Herde, denn es ist der gute Wille des Vaters, euch das Königreich zu geben. Was für ein Trost, dass ich weiß, dass genauso sicher, wie Jesus in Bethlehem geboren werden musste, so wird diese kleine Herde diese sein, die dem der Vater das Königreich geben wird, denn so ist es geschrieben. Und alle Schrift ist durch Inspiration gegeben und die Schrift kann nicht gebrochen werden. Sie müssen erfüllt werden. Und das gibt uns eine Hoffnung zu wissen, dass es eine kleine Herde sein wird, die das Königreich empfangen wird. Eine kleine, treue Herde von Gläubigen. und ich vertraue, dass ich einer von dieser Herde bin, von dieser oder in dieser kleinen Herde bin, sollte ich sagen. Und dann wissen, kennen wir die Geschichte. Wir sind fast alle damit bekannt mit der Geschichte, wie Israel nach Palästina kam durch die Verheißung Gottes. Und wir wissen, dass der große Josua derjenige war, welcher jedem Stamm seinen Teil zugeteilt hatte. Und es ist sicherlich so, wenn wir Zeit hätten von jetzt bis 6 Uhr abends morgen, und wenn wir allein an diesem Thema festhalten würden und die Dinge dann damit in Übereinstimmung bringen und den richtigen Sinn herausbekommen, wir können es nicht tun, wir haben nur 30, 40 Minuten. Deshalb müssen wir nur die Highlights treffen und vertrauen, dass der Heilige Geist euch Bibellesern den Rest in das Herz legen wird, während wir daran dieses durchnehmen. Habt ihr gesehen, jemals gewusst, dass diese Teile, die Josua ihnen Palästina zugeteilt hat, es wurde durch Inspiration übergeben, und diese Hebräer-Mütter von diesem Patriarchen, wenn das Baby hervorkam und sie in Schmerzen waren, um das Kind zu geben, dann sprach sie aus genau den Platz, wo diese Patriarchen sich niederlassen sollten, und so wird es sein sollen am letzten Tag. Sprecht über Inspiration, die Bibel ist inspiriert, egal wie klein, jede kleine Schriftstelle hat solch eine außergewöhnliche Sache in dieser Schrift, in dem großen Bild, in dem Skript, im großen Bild. Alles davon, jedes Wort ist inspiriert, und davon hängt der Bestimmungsort der Seele ab. Oder davon hängen die Bestimmungsort der Seelen ab, denn es ist das Wort des unsterblichen und ewigen Gottes. Und selbst diese Mütter, wenn das Baby geboren wurde, sie sprach mit ihrer Stimme und hat sie positionsmäßig dorthin gestellt, wo sie sein sollten im verheißenen Land, hunderte Jahre später. Und Josua, er wusste es nicht, aber durch dieselbe Inspiration, er brachte sie genau dorthin, wo sie sein sollten. Josua, er teilte es auf, er teilte Judas Teil. Und wenn ihr es seht auf der Landkarte, geografisch west von diesem Meer, ein paar Meilen südlich von Jerusalem, der Hauptstadt, und als Juda ihren Teil bekam, oder seinen Teil in dem Land, in der Provinz, wir würden es nennen, es ist befremdend, aber diese kleine Stadt wurde noch nicht mal erwähnt, Bethlehem. Und doch war sie da, denn die Abraham oder ich glaube Rebekka wurde an diesem Platz beerdigt. Es muss ein kleines Dorf gewesen sein, denn wenn ihr liest in Josua 5, ihr findet, dort waren 115 Hauptstädte unter dem im Herrschaftsbereich Judas, neben den Dörfern und kleinen Städten. 115 Städte sind erwähnt. Und dann, als es aufgeteilt wurde, Bethlehem war so ein kleiner Ort, vielleicht ein kleines Haus oder zwei, dass es noch nicht mal im Erbe erwähnt wurde. Und dann finden wir heraus, dass es eigentlich nie bekannt geworden ist, aber der es gründete, war ein Sohn Kalebs. Dessen Name war Salma, und er gründete es. Und die Bibel sagt, er war der Vater davon, welches bedeutet der Gründer von Bethlehem. Mit anderen Worten, er muss dorthin gezogen sein und eine Art Geschäft eröffnet haben oder Kommerz, Handel und so weiter. Und dadurch wurde es größer. Und später finden wir raus, aus demselben Grund, das ganze Land war eifersüchtig auf dieses kleine Stück Land, welches liegt im Norden, im Osten und ein bisschen sich nach Süden neigt auf diesem Hügel. Und es war das fruchtbarste, der fruchtbarste Teil von ganz Palästina. Es war ein Korngürtel, ein Weizengürtel, und dort waren große Olivenplantagen oder Gärten und so weiter in diesem Teil von Palästina. Und es war da am Ende der Provinz Juda. Und wir finden auch heraus, dass es auch das Heim wurde der Dirne Rahab, als Israel über die Grenze am Jordanfluss nach Palästina hineingehen. Wir sind bekannt mit der Geschichte der Dirne Rahab. Lasst uns dieses Bild heute Morgen sehen als eine junge Frau, eine schöne junge Frau, der ein Missgeschick im Leben hatte sie dort hineingedrängt. Sie war eine Heidin und sie wurde in das Leben gezwungen, in dem sie lebte. Und viele Male sind die Menschen in das Leben gezwungen, welches sie leben. Vor ein paar Abenden war ich im Gefängnis und ich sah einen Mann, der eine Strafe bekam, und ich nahm ihn an der Hand und sprach zu ihm. Und ich sagte, warum hast du so eine Sache getan? Und er hielt mich an der Hand und er fing an zu sprechen. Er wurde gezwungen in das, was er tat. Ich sagte aber, weil du es zugelassen hast, deshalb bist du da hineingezwungen worden. Du hättest es tun müssen. Kein Mann muss trinken. Er sagte, ich bin sehr nervös. Aber es braucht doch nicht zu sein. Und diese junge Frau, nachdem sie das erste Mal von Israel hörte und von einem Gott, der Gebete beantwortet, nicht nur ein Gott, zu dem man betet, sondern ein Gott, der auch antwortet. Sie hörte, dass ein Gott war, der Wunder ausführen konnte, der das Meer vertrocknet und Brot aus dem Himmel regnen ließ. Und ihr Herz fing an zu zittern. Und als sie die erste Botschaft hörte von den zwei Predigern, die hinübergingen, schnell hat sie sie von ganzem Herzen angenommen. Und da war eine scharlachrote Schnur festgebunden an ihrem Fenster zum Schutz ihres Hauses, denn sie hatte die Botschaft empfangen. Und ich mag dir hinzufügen, habt ihr gesehen, dass sie ein Typ ist auf die heidnische Gemeinde? Sie war eine Heidin, sie war ein Typ auf die heidnische Gemeinde. Als sie die Botschaft hören, wir waren in aller Arten von geistiger Prostitution, begingen geistigen Ehebruch gegen den Gott des Himmels, in aller Arten von Zeugs und aller Arten von Konfessionen und Religionen. Aber als wir hörten, dass es einen Gott gab, der immer noch lebte und Wunder tun konnte, schnell haben wir die Botschaft empfangen. Und das Blut Jesu Christi wurde auf uns angewandt, welches die scharlachrote Schnur war, und sie, ohne dass sie in Details gehen möchte, sie hing es das Fenster hinunter öffentlich, wurde das Blut, wurde öffentlich, öffentlich dargestellt. Das ist, wie das Blut dargestellt werden muss. Es muss öffentlich hängen an der Außenseite der Mauer, um dieses zu zeigen, dass innen drin etwas geschehen ist. Und so sollte jeder wahre Gläubige an Christo heute Morgen sein. An der Außenseite sollte das Blut des Herrn Jesus dargestellt sein, um zu zeigen, was im Inneren stattgefunden haben. Und dadurch, dass Gott herabschaute und als der Zorn fiel und die Posaunen ertönten, Gott sah das rote Seil, das hinunterhing, dort als ein Zeichen der Erinnerung, und es hat ihm immer gefallen, über das Blut hinwegzugehen. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Und er sah es, und als die Erschütterung und der Heilige Geist über die Erde lief und die Wände hinunterschüttelte, die 20 Fuß dick waren, nicht ein Stein fiel dort, wo die Schnur hing. Und es zeigt den Schutz des wahren Gottes für einen wahren Gläubigen, egal in welchem Zustand ihr seid, wenn er euch findet, wenn ihr nur die rote Schnur annimmt. Sie ist gewoben durch die Bibel. Und wenn wir sehen, sie wurde angenommen als eine von den Israeliten, und sie verliebte sich in den Mann, welches ein Hauptmann und ein Prinz in Judas war. Er war der Hauptmann der Armee der Israeliten und sein Name war Salomon, wie der König Salomo. Und er war ein Hauptmann und sie hatte eine große Liebe mit diesem Hauptmann, welches der Prinz Juda war. Und schlussendlich heiratete sie ihn. Und als das Gut für die Israeliten verteilt wurde, sie und ihr geliebter Ehemann lebten in Bethlehem. Nun seht ihr, wie es sich öffnet, nicht wahr? Seht ihr, es eröffnet uns zu sehen, dass dort in diesem Bethlehem lebte sie und sie war die heidnische Braut für einen Juden. Warum? Denn sie glaubte an einen wunderwirkenden Gott. Und schaut, woher sie kam. Sie kam aus einem Haus von schlechtem Ruf, aus der Prostitution und zu ihrer Bekehrung und zu ihrem und nicht niemals nimmer versagenden Glauben an Gott. Es brachte ihr sie aus dem Haus der Prostituierten in ein wunderschönes Heim in Bethlehem. Was für ein Unterschied! Und das tut es für uns alle. Von dem Haus des Unglaubens und des nervösen Herumirrens, von unmoralischen Taten und alles anderem, zu einem Ort und einer Position in Christo, welche herrlich ist, von dem Lächerlichen zum Erhabenen. Das ist der Unterschied, den es für uns macht durch unsere Verwandlung oder Bekehrung. Und seht ihr, sie heiratete einen Prinz aus dem Hause Judas, einen Hauptmann. Und dieser Hauptmann repräsentierte Christo und er nahm sich selbst eine heidnische Braut von dem Niedrigsten der Niedrigsten zum Haupt- und besten Ort im Land. Wir werden später dazu kommen, unserer Botschaft und zu beweisen, dass es konnte nichts anderes als dieses sein. Und sie war der Typ der heidnischen Gemeinde. Und wir finden heraus, sie hatten ein liebliches Heim in Bethlehem. Und Salomon hat es dort gegründet und es wurde ein großer Ort in diesem fruchtbaren Land. Und wie schön ist es, darüber nachzudenken, dieses Land voller Weizen. Und es würde der Ort des Brotes der Welt sein. Und es ist wahr, kein Wunder, dass Jesus dort geboren werden musste, denn er war das Brot des Lebens. Und dort ist, wo alle Nationen hinkamen, um ihren Weizen zu holen. Und alle Nationen kamen nach, um das Korn zu holen. Denn es war in Bethlehem, dort hatten sie dieses fruchtbare Land. Und ihr seht, dieser kleine Ort, ihr sagt, oh, nur eine Provinz des Weizen. Und doch bedeutet es etwas. Und ihr seht, wie der heidnische Prinz oder dieser jüdische Prinz, er nahm seine heidnische Braut dorthin nach Bethlehem, um einen Ort zu finden, wo sie sich niederlassen, einen Ort zum Leben, dort, wo es genügend Brot gab. Wir finden heraus, in dieser großen Romanze, diesem großen Gehorsam des Glaubens, durch die Dirne Rahab gab sie Geburt einem Sohn, dem Salmon, und sein Name war Boas. Und uns allen ist eine weitere große Geschichte bekannt, die hiermit verbunden ist. Und Boas wurde in Bethlehem geboren, von Salmon und der Dirne Rahab. Und wir finden heraus, dass Jahre später, nachdem Naomi das Land verlassen hatte und dorthin ging, um bei den Moabitern zu wohnen,
und
als sie sie böse, falsch behandelt hatte, dann hat sie die Gemeinschaft mit dem Rest der Gläubigen verloren und hat sich zusammengetan in einem zurückgefallenen Zustand am anderen Land unter einem anderen Volk. Mit anderen Worten, sie verließ die wahre Gemeinde und ging ein bisschen in die Welt, um einer gesellschaftlichen Gemeinde beizutreten, die glaubte, alles würde in Ordnung sein, und dort verlor sie ihren Ehemann. Und es braucht nicht jedes Mal der physische Tod zu sein. ihr mögt ihn in einem geistlichen Tod einmal verlieren oder eure Frau verlieren. Bleibt besser aus einem guten Boden. Ihr bleibt besser dort, wo ihr wisst, dass ihr durch das Blut bedeckt seid. Egal, wie der Rest aus, wie euch der Rest ansieht, wie groß sie sind, wie feine Dinge sie in ihren Gemeinden haben oder wie schön die Glocken klingeln. Ihr bleibt besser dort, wo das Blut die Sünden der Menschen bedeckt. Ihr mögt einander verlieren und darüber hinaus mögt ihr den an Jesus verlieren. Und ihr mögt nach außen ausgesperrt sein. Und wir finden dann heraus, dass nachdem ihre Söhne gestorben waren, sie verlor sie beide. Und sie kehrte zurück, denn es gab keine geistliche Erweckung in dieser Stadt zu der Zeit. Oh, wie ich es lieben würde, hier ein paar Minuten anzuhalten. Wie ich dieses aufnehmen würde und es euch zeigen, egal wie viele anderen Gemeinden zurückgegangen sind, bleibt unter dem Blut. Das ist der Platz, wo ihr aushalten sollt, wo drau oben oder unten, draußen und drinnen, dick oder dünn, wo immer wir sein mögen, bleibt unter dem Blut. Aber Naomi, sie dachte, es wäre besser, dort der anderen Gruppe beizutreten, denn sie hatten Schwierigkeiten, das geistige Brot war nicht da. Aber Gott wird es wieder erstatten. Ich will wieder erstatten, spricht der Herr. Bleibt in den Feldern, woher es kommt. So fingen wir sehen, sie verlangte danach zurückzugehen, denn sie hörte, dass sie eine große Erweckung ausgebrochen war. Und wenn ihr bemerkt, die Naomi kehrte zurück zur Erntezeit. Mit anderen Worten, als dort die große Erweckung war, es geistlich anwenden. Sie kehrte genau in der Zeit zurück. Sie hatte nichts mehr. Und Orpha, eine der Frauen ihrer Söhne, als sie dorthin kam und sahen musste, was sie opfern musste, sie war der Typ der modernen Gemeinde. Wenn ich dorthin gehe, dann muss ich von meinem Tanzen lassen und von meinen feinen Zeiten, meinen sozialen Zusammenkünften. Und sie weinte und küsste ihre Schwiegermutter und dann kehrte sie um. Aber hier ist ein schönes Bild. Da war eine genannt Ruth, mit ihr eine andere Schwiegertochter. Sie war wiederum der Typ der heidnischen Braut. Sie küsste ihre Schwiegermutter und sagte, ich werde alles verlassen und ich werde mit dir gehen. Lass dein Volk mein Volk sein und lass deinen Gott mein Gott sein. Und wo immer du stirbst, da will ich auch sterben. Und wo du beerdigt bist, da will auch ich beerdigt sein. Das ist es, das ist, was Gott wünscht. Nicht an der Grenze, nicht den halben Weg, aber ein absolut und völlige Übergabe an das Königreich Gottes. Sie küsste sie und Naomi sagte, um sie zu entmutigen, sagte, du geh doch lieber zu deinem Volk, ich bin alt und keine Söhne sind mehr bei mir. Und das Gesetz war, sie musste auf einen Sohn warten und sie sagte, es ist keiner mehr in mir. Und wenn ich einen Ehemann hätte, hätte ich einen Sohn, wärst du zu alt, ihn zu heiraten. So gehe du doch einfach zurück zu deinem Volk. Aber Ruth sagte, ich gehe nicht zurück. Glaube, verwurzelt, gegründet, vollkommener Glaube war in das Herz Ruths gekommen. Sie sagte, ich werde mit dir gehen. Und sie hielt an ihr fest. Sie hielt an ihr fest. Ich werde dort gehen, wo du bist. Und das mag ich. Und ihr kennt die Geschichte, wie sie in Lauf nimmt. Und dieser große Boas, welches der Herr der Ernte war, er war so in der Erntezeit. Und er war ein Verwandter der Naomi, ein Blutsverwandter. Und als sie Ruth fand, dort in der kleinen Mission, dort in der Aufgabe, wo sie las, und jeden Halm, den sie aufheben konnte, der Weizen hatte, sie hielt ihn fest, denn es war Leben. Und Boas, der Herr der Ernte war, er befahl seinen Arbeitern, dass sie eine Handvoll hier und dort fallen lassen sollten für sie. Und sie würde es aufnehmen mit Freude. Und sie hat eine große Schürze voll Korn gesammelt. Und Boas, der Herr der Ernte, kam heraus und er schaute auf Ruth und er sah ihre Treue und er verliebte sich in sie. Seht Boas, wie er Christus repräsentiert. Wo war er? In Bethlehem. Wo kam Ruth hin? Nach Bethlehem. Wo las sie? Dort in Bethlehem. Seht all die geistigen Bedeutungen, die darin liegen. Und dort ist der Hintergrund für diese große Szene, die dort geschieht. Gott wusste es von Anfang an. Und sie fing an, ihre Schwiegermutter zu fragen, was sie tun soll. Und schlussendlich wurde Ruth dem Boas verheiratet. Eine Heidin heiratete wiederum einen Prinzen in Juda. Und sie ließ sich nieder und lebte in Bethlehem. O du kleines Bethlehem, bist du nicht die geringste unter allen Städten in Palästina? Aber es hatte Gott gefallen, der alles, der wissend und der vorkam von alters her, dass sein Sohn dort geboren werde. Er wusste alle Dinge und er wirkte es in rechter Weise. Und dort heiratete Ruth den Boas. Und als Ruth und Boas verheiratet waren, wenn wir Zeit hätten, diese große Geschichte aufzunehmen, eine der größten Liebesszenen aller Zeitalter, als Ruth und Boas heirateten. Und erinnert euch daran, lasst uns hier nur einen Moment anhalten. Es ist zu gut, um daran vorbeizugehen. Ruth war eine Heidin. Sie hatte kein Erbteil bei den Juden. So wie wir Heiden kein Erbteil haben, so war es eigentlich Naomi, diejenige, die es erben würde. Aber sie hatte ihren ersten Zustand verloren. All ihr Gut hatte sie versteigert in einer Auktion. Und deshalb wurde sie exkommuniziert und ging hinweg. Aber als sie zurückkam, es gab nur eine Person, der je ihr verlorenes Erbteil erlösen konnte. Das war der Blutsverwandte, der ihr am nächsten stand. Und Boas wusste dieses und deshalb musste er wirken, arbeiten, um diese Heidin als seine Frau zu bekommen. Was musste er tun? Er musste all den Besitz von Naomi kaufen, und damit er in diesen Zustand kommen konnte, denn Ruth war Teil des Gutes Naomis, und der einzige Mann, der es kaufen konnte, musste jemand sein, der verwandt war, ein naher Blutsverwandter. Dies war das Gesetz der Erlösung. Und die einzige Art und Weise, wie Christo jemals den Zustand, der das Gut des zurückgefallenen Israels kaufen konnte, war, indem er ein Blutsverwandter wurde. Die einzige Art und Weise, wie Gott jemals die menschliche Rasse erlösen konnte, war, dass Gott selbst Fleisch wurde. Und Jesus war Gott zum Blutsverwandten gemacht der menschlichen Rasse. Er war Emmanuel. Er wurde ein Blutsverwandter. Und er hat es auf sich genommen, nicht die Form der Engel, aber die Form des Dieners, der die Füße wusch und lebte. Und die Füchse haben Löcher. Und die Vögel haben Nester. Aber er selbst hatte noch nicht mal einen Ort, um sein Haupt zu legen. Er aß und trank, er weinte, er lachte, so wie jeder andere Mann. Aber er war Gott und nicht ein Prophet. Er war Gott, denn er musste ein Blutsverwandter sein, um die verlorene menschliche Rasse zu erlösen. Und Boas, in dieser große Typ in Bethlehem, seht, wo der Blutsverwandte geboren wurde für die menschliche Rasse. Es musste so sein. Und als dieser große Boas sie erlöste, musste er es öffentlich bekannt geben, dass er all ihr verlorenes Gut erkauft hatte. Und er ging zur Pforte Bethlehems, wiederum der kleinen Stadt, und er rief die Ältesten der Stadt und er ließ sie wissen, dass an diesem Tag hat er alles gekauft, das Naomi verloren hatte. Alles, das sie verloren hatte, hat er wiederum gekauft, und er zog seinen Schuh aus vor dem Ältesten als Zeichen, und er sagte, wenn jemand irgendeinen Grund hat, etwas zu sagen, der sage es jetzt, denn dies ist das Gedächtnis, dass ich alles erlöst habe, was sie verloren hatte. Oh, gepriesen sei der Name des Herrn. und als unser Erlöser kam, Jesus von Nazareth, geboren in Bethlehem. Er stand auf der Spitze Golgathas und er wurde erhoben zwischen Himmel und Erde als Zeichen, dass er alles erlöst hatte, dass die menschliche Rasse verloren hatte durch den Fall. Wie können Menschen göttliche Heilung verachten und die Kraft der Auferstehung des Herrn Jesus, wenn ein öffentliches Zeichen gesetzt wurde in Golgatha, dass ich alles, die ganze menschliche Rasse erlöst habe und alles, was sie je verloren haben, erlöste unsere Seele, erlöste unseren Leib, erlöste alles, was wir verloren hatten durch den Fall. Unser König, unser verwandten Erlöser kam und wurde Fleisch und wohnte unter uns und opferte oder bot ein Zeichen an und sagte, es ist vollbracht. Alles ist vollbracht. Wir wandeln direkt, gehen direkt hinein in unser Erbteil. So wie die Tage fortgehen, wandeln wir näher und näher. Boaz und Naomi, nachdem sie verheiratet, sie waren einige Zeit verheiratet und sie brachten einen Sohn hervor, welcher noch einen mehr zur Linie zufügte. Das war Obed. Und er brachte seinen Sohn hervor. Es war Jesse. Und Jesse hatte acht Söhne. Und es war der große Prophet Samuel. Der kam mit einem Gefäß von Öl, der große Prophet, der zu Jesse ging und sagte, Gott hat einen deiner Söhne erwählt, um meinem Volk zu herrschen und zu dienen. Und es war dort auf der Rückseite des Feldes, wo ein kleiner Schaf und ein kleiner Schaf wurde, wo ein kleiner Junge gebracht wurde, David der Jüngste, und Samuel hat das Salböl auf ihn ausgegossen in der Gegenwart all seiner Brüder und die umherstanden und bewies, dass Gott ihn als zum König gesandt hatte. Wo war dieses? In Bethlehem. Ehre sei Gott, dem Höchsten. Kein Wunder, Bethlehem, dort wurde er zum König gesalbt. Und es war in Bethlehem, wo David geboren wurde. Und sein größter Sohn Jesus musste auch in Bethlehem geboren werden, denn es ist eine feste Verbindung zwischen diesen beiden, Vater und Sohn. Nicht nur war sein Enkel der Sohn, sondern er war die Wurzel von David.
He was for everlasting from everlasting on.
Er war vor David und er wird nach David sein, denn er war ein immerwährender, vom immerwährenden an. Aber nach dem Fleisch, damit alle Dinge erfüllt wurden, war er der Sohn Davids. Er wurde Jahre später geboren in demselben Bethlehem, dieser verlassenen Stadt. Aber während allen Zeiten bemerkt ihr, das große Wirken, das Wirken des großen Geheimnis, das keiner verstehen konnte, dass dieselbe Sache ist, ist heute in Gottes Bethlehem. Es wirkt das Zeichen eines Geheimnisses, aber keiner scheint es zu verstehen. Es ist etwas, was über die Köpfe der Menschen hinweg geht. Sie scheinen es nicht zu erfassen. Egal, was geschieht oder gesagt wird, der geheimnisvolle Teil der Dinge geschieht. Und die Menschen sagen, oh, ich glaube, alles ist in Ordnung und fahren fort, aber sie verstehen es nicht. Sie können es nicht ergreifen, nicht erfassen. Und das ist, was Gott in Bethlehem, in Juda tat. Er wirkte und all die Dinge kamen hervor zu einem großen Haupt. David, als er zum König gesalbt wurde, er war ein kleiner Junge. Er war etwas ausgezeichnet, aber etwas muss in ihm gewesen sein, das Gott wahrhaftig aussah. Dieser Kleine, der Kleinste der Familie, der Rest der Jungen waren große, feine Männer. Die waren ein Hauptkopf größer, aber David, als er zum König gesalbt wurde, ein kleiner Junge, er war schmächtig, aber etwas muss in ihm gewesen sein, dass Gott wahrhaftig erschien oder für Gott wahrhaftig aussah. Er, der Kleinste der Familie, Der Rest der Jungens, große feine Männer, die hätten sehr gut ausgesehen in Roben und mit einer Krone auf ihrem Haupt. Aber Gott zeigte, worauf er schaut.
He looked at his heart.
Nicht auf den, äußeren Schein, sondern auf das Innere des Menschen. Er schaute sein Herz an und er wusste, was in Davids Herzen war. Egal wie die Krone auf ihm aussehen würde, er wusste,
er fand einen
Mann, der ein Mann war nach seinem eigenen Herzen. David würde ein Mann sein nach seinem eigenen Herzen. Und deshalb hat er das Salböl auf ihn ausgegossen. Es musste auf David ausgegossen werden. Der Name selbst bedeutet Geliebter. Und es war gut dargestellt, es repräsentierte Jesus, den Geliebten, Jahre später, der Sohn Davids, der gekommen war, um alle Dinge zu erfüllen, die verheißen worden waren. Diese kleine Stadt Bethlehem, wo dieses geschah. Und es war dort auf denselben judäischen Hügeln, wo David die Schafe hütete, viele Jahre später, dann dort zum ersten Weihnachten auf den Hügeln von Judäa und das die überall Bethlehem sind. Das erste Weihnachten und hier in der Stadt David ist geboren Christus der Herr. Als die Engel zuerst anfingen zu singen, es war nicht in Jerusalem, den großen Versammlungen, es war nicht in Gilgal, auch nicht in Silo, wo sie all die religiösen Konfessionen hatten, die sie anbeteten zu der Zeit, aber es war im kleinen Bethlehem, wo der Geist Gottes sich in geheimnisvoller Weise bewegte, um etwas hervorzubringen. Dort war es. Es war dort, wo Christus gekommen war. Dort war es. Es war in genau der kleinen Stadt, wo ein König geboren wurde, einer Mutter, einer Jungfrau, geboren von ihr als erster Sohn. Es war behütet in seiner kleinen Festung, der König der Könige, der Herr der Herren. Es war nicht nur dort, es kann nicht nur sein, es kam mit ihm das Salböl ausgegossen, aber Gott hat es auf ihn ausgegossen und auf die Welt, Christus den Herrn. Und die Engel verkündeten sein Kommen und sangen den Schafhirten am Hügel und die folgten dem König David vor Jahren. Seht das Geheimnis Gottes, wie groß es ist. Er wurde geboren in diesem großen Weizengürtel und der Weizen ist dort, kommt das die grundsätzliche Dinge des Lebens und er war das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Er, der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und soll nicht in die Verdammnis kommen, sondern ist vom Tod ins Leben hinübergetreten. Bethlehem. Der Name Bethel,
Beth in the Hebrew word means house.
Und das Wort Beth im Hebräischen heißt Haus und El steht für Elohim. Die Abkürzung Elohim bedeutet Gott.
B-E-T-H, E-L,
welches ist Gott, das Haus Gottes, dort ist, wo das Brot des Lebens lag.
E-L-H-E-M,
Elohim. Und wenn ihr es zu wieder zurückbringt, dann bedeutet es ein Brotleib im Hebräischen Elhem.
El
ist Gott Elohim.
B-E-T-H ist Haus.
Ist Elohim,
Abbreviation.
Und dann El.
Bread.
Elohim ist Brot. Was war er? Er war das Haus des Brotes Gottes. Das Haus des Brotes Gottes.
Haus.
Bet. Elohim. Gott. Elohim. Brot. Das Haus des Brotes Gottes.
Bethlehem.
Wo konnte er sonst geboren werden als dort? Aber es war wahrscheinlich jedem verborgen, außer diesen Propheten. Er sagte, aus Bethlehem wird er kommen. Sie schauten nach Jerusalem oder nach dem großen Silo, aber er kam nach Bethlehem, denn dies war das Haus des Brotes, des Lebensbrotes Gottes. Er ist Gottes Brotkorb der Welt. Dort wurde er geboren, geboren in Bethlehem. Er konnte nirgends anders geboren werden. Dort konnten viele große Dinge sein, so wie ich studiert in den letzten Wochen, verschiedene geistigen Bedeutungen, warum er in Bethlehem geboren werden musste. Aber wenn ich die paar Stellen treffe, nimmt mich der Geist Gottes hinweg und sagt, oh Gott, das ist genug. Er konnte nirgends anders geboren werden, außer in Bethlehem. Es war der Ort für das Brot der Nation. Es war das Brot für das gesamte Haus Israel, kam von dort. Und er war das Brot des Lebens, das vom Himmel herabkam, das geistliche Manna. Er musste aus Bethlehem kommen, aus der Brotlinie, an dem Ort, wo das Brot lag. Bethlehem, das Backen des Brotes. Nun, Jesus, er war das Brot des Lebens. An dem Tag, wo der Mensch davon ist, er wird niemals sterben. Eine andere große Gegebenheit, die ich nicht vergessen möchte, das war, als David in seiner schlimmsten Zeit war, als er ein Flüchtling war. Er war bereits gesalbt und er wusste, was er war. Er würde König sein, Gott hat es gesagt. Und doch wurde er gehasst. Er stand zwischen zwei großen Feuern. Hier waren die Philister auf der einen Seite hinter ihm her, dort war Saul auf der anderen. Er war ein Mann ohne Nation. Genauso wie die Gemeinde heute dasteht, die wahre Gemeinde des lebendigen Gottes, ohne Konfession oder irgendwas anderes. Sie steht alleine, aber sie hat die Salbung, die auf sie ausgegossen wurde. Sie weiß, was sie ist. Wie jemals in der Welt kann es geschehen, der Teufel aus beiden Seiten, der auf David hintrieb, er hat Zuflucht gesucht in der Wüste, in Höhlen. Er versuchte sich zu verbergen mit einer Handvoll treuen Kriegern, die genauso glaubten wie er. Aber diese Männer glaubten Gott, dass er der König sein würde. So ist der Gläubige heute. Er ist verborgen von Ort zu Ort. Aber sie wissen, wer kommen wird, um König zu sein. Egal, wer Präsident ist, wir wissen, er kommt. Und es sieht weit entfernt, wie jemals die Wissenschaft will es überwinden. Und sie sagen, sie können einen Mann bauen, sie können dies tun, sie können ein Kaninchen nehmen, ein neues Kaninchen und so weiter. Und versuchen, Gottes Wort als falsch zu beweisen. Aber doch ist ein Volk, das Gott glaubt und die dort steht, so fest, wie sie es je taten. Egal, was kommt oder geht, sie glauben Gott. Gott hat recht. Sie halten fest an Gottes unveränderliche Hand und in der Mitte des Kampfes, in der Mitte der Tränen, in der Mitte der Krankheit und Tod, in allem halten sie fest an Gottes unveränderliche Hand. Sie wissen, dass er der kommende König ist. Die Menschen lachen und machen Spaß darüber, sie nennen sie heilige Rolle, alles was sie wollen. Aber diese Kämpfer Gottes stehen treu am Ort ihrer Pflicht. Ihr mögt sie eine Heilungsgruppe nennen, eine Gruppe von Fanatikern, was immer ihr wollt, aber sie halten nach Hängen an diesem König. Sie wissen, er kommt in Kraft. Sie auch wenn sie seinen Namen vergeblich nennen und wenn sie spotten oder Spaß darüber machen und wenn sie diese Menschen, die an ihn glauben, Ausgestoßene oder den Abfall nennen, das macht ihnen überhaupt nicht aus, sondern sie bleiben stehen fest an dem Ort ihrer Pflicht. Diese Kämpfer, die mit David waren, sie standen an seiner Seite. Wenn ein Philister kam, dann mussten sie kämpfen, was immer es war. Sie wurden von jeder Seite angegriffen. Armer David in seinen Gedanken war er verwirrt. Wie kann es sein, Herr? Ihr wisst, Führer gehen manchmal durch diese Dinge, von denen die Versammlung nicht weiß, wodurch sie gehen. Wenn ihr an die Verheißung Gottes denkt, dass er sie gegeben hat, warum geschehen sie nicht? Sie sagen ihre Versammlung nicht, sie sagen nicht den Menschen, die mit ihnen sind, aber es sind viele Verwirrungen in den Herzen eines wahren Führers. David saß dort, seine Kehle brannte, es war in der Mitte des Sommers und die Philister hatten den Vorteil und sie haben einen Vorteil aus dem Riss zwischen David und Saul gezogen und Saul suchte nach David überall und die Philister auch und dann schauten die Philister nach den Israeliten und spricht über eine Zeit der Verwirrung, so wie es jetzt ist. David hatte Zuflucht gefunden an diesem kleinen Ort, an diesen kleinen Festungen, wo er festhalten konnte. Dort kam er auf den Berg in der Mitte des Sommers. und die Hitze war mächtig und seine Kehle dürstete und die Verwirrung und Ängste, die waren in seinem Herzen und er fragte sich, oh Gott, wie kann dieses sein? Du hast dieses Öl auf mich ausgegossen, weil ich habe mich nicht erwählt, aber du hast mich erwählt. Ich weiß, warum hast du mich von der Schafherde gerufen und mir gesagt, du würdest mir dieses geben, dein Volk zu lieben. Und hier bin ich und die Feuer sind überall. Und das ging durch sein Herz und er saß auf dem Hügel und schaute herab und dort die Philister kamen und haben dort ihren Militär nach Bethlehem gebracht, in sein kleines Heim. Seine kleine Stadt war nicht mehr unter der Regierungskontrolle, sondern des Feindes. Nicht nur das Haus seines Vaters war unter Sklaverei der Philister. Dort war seine eigene Nation, seine eigene Gemeinde war gegen ihn. Hier war der Feind, der kämpfte. Hier war die Gemeinde, die kämpfte. Nicht weil er es wollte, sondern er wurde hineingezwungen. Und viele Male sind wir in Dinge hineingezwungen und sagen Dinge, die wir eigentlich nicht sagen wollen. Ein wahrer geistiger Führer, aber er ist hineingezwungen. Und er muss eine Seite einnehmen und seine Farbe zeigen. Ich werde den Weg nehmen mit den Verachteten des Herrn, sagt der Schreiber. Und dort war an diesem heißen Tag, ohne Zweifel ging vor und zurück. Er schaute durch das lange Tal, etwa 25 Meilen zurück. Und dort war das Haus seines Vaters und es war unter der Sklaverei der Philister. Dort war Saulus auf der anderen Seite und er saß zwischen ihnen.
Seeing the great time that Israel broke up, the church broke up in different denominations, as to say,
here David standing back here, I don't know what to do, and yet no, he all had rested the anointing.
They knew that anointing
sie
was there.
Wussten, dass die Salbung dort war.
They knew David was going to be king.
Sie wussten, dass David König sein würde. Halleluja.
We know who's going to be king.
Der König sein
doesn't
wird.
Matter who's going to be president.
Egal,
I don't know who's going to be king.
Weiß, wer König sein wird. Er wird König sein und ich weiß, es bedarf etwas zu stehen. Gott, hilf mir, dass ich meine Augen gegenüber den Konfessionen aller Männer schließe und auf dieses geistige Sicht dort drüben schaue, dass er der kommende König ist. Ich will ihm dienen. Wenn es tot ist, lass mich sterben. Wenn es meine Familie ist, meine Geliebten, wenn es meine Konfession ist, irgendetwas anderes, lasst mich ihm dienen. Ich will an ihm festhalten.
That's the warriors of God.
Das ist die, ein Kämpfer Gottes, so wie David war. Sie hatten ihre Hände am Schwert und sie gingen mit Arm in Arm mit ihm. Das sind die Kämpfer Gottes bereit. Sie nehmen kein Trinken nicht, um gesellschaftsfähig zu sein. Ich werde nichts Unreines berühren. Dort ist der Feind, hier ist sein Kämpfer. Oh, warum sagst du nicht diesen Zeugs mit den heiligen Rollern und glaube? Ich will Gott glauben, ich will treu einstehen, da habt ihr es. Seid ihr Krieger, wisst ihr, was es bedeutet? Es gibt keine göttliche Heilung, das denkst du, aber ich weiß es besser. Es gibt die Taufe des Heiligen Geistes nicht, diese Tage sind vorbei, das denkst du, aber ich habe sie bereits empfangen und jetzt ist es zu spät dran, dass du mir noch was darüber sagst. Sie wussten, die Salbung war auf diesem schmächtigen Kerl und sie wussten, er würde König sein, aber David in seinem eigenen Sinn war hin und her geworfen. Ich kann mir vorstellen, beobachte ihn, Mensch, er geht zurück, er sitzt dort, schaut hinab und sagt, meine eigene geliebte Stadt Bethlehem, schau dort, die großen Dinge Gottes, die dort geschehen sind, wo meine Vorväter geboren wurden, wo meine Großmutter dort was ausgesprochen hat, in der Zeit der Geburt von Judah, von dem Stamm ich bin. Aber dort lag das über etwas Übernatürliches. Sie hat den Platz ausgesprochen, wo Moses gegeben hat. Und dort kommen all diese Dinge. Es muss sein. Ich war ein Schafhirte und du hast dein Öl auf dein Haupt ausgegossen. Sag ich für den König sein. Ich glaube dir. Amen.
Dann geht er und sagt,
dort unten liegt meine kleine Stadt, wo ich geboren wurde. Dort, diese kleine Gruppe, wo ich war, in den guten alten Tagen. Es wäre besser, wenn die Methodisten auf ihre alten Tage zurückschauten, als sie nur wenige dieser kleinen Schulen hier in Amerika und fielen unter der Kraft Gottes und haben fast in den Angesicht geworfen. Auch für euch Baptisten wäre es besser, zu schauen, wo ihr kommt, der Rest von ihr Pfingstler, woher seid ihr gekommen? Das stimmt. Und in der Hitze des Kampfes David dachte, oh, ich erinnere mich an die Nächte, als ich dort lag auf diesem Hügel, ich erinnere mich, als ich die Sterne beobachtete, wie sie sich oben bewegten, und Gott, wie Gott zu meinem kleinen, jungen Herzen sprach. Ich kann mich erinnern, als ich so in den Geist kam eines Tages, ich schaute auf die Wolken und die grünen Weiden, und ich schrie dort im Geist und sang, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch wenn ich wandle durch das Tal der Schatten des Todes, ich fürchte kein Übel, denn du bist mit mir. Und hier war dort in den Klauen des Todes auf beiden Seiten, auch wenn ich wandle durch das Tal der Schatten des Todes, diese guten alten Tage, als der Geist mit mir war, wenn als Gott mit mir war, als ich seinen Lobpreis sang und ich ihn mich dessen erfreute. Ich erinnere mich, als der Löwe kam, als morgens mein Schaf nahm und der Geist Gottes kam und mich ging und ergriff ihn und hab ihn in Stücke gerissen. Ich erinnere mich an diese Erlösung. Oh, ich kann mich daran erinnern, an den Abend, bevor die Sonne unterging. Der Bär kam und nahm eines und ich tötete ihn. Diese große Befreiung. Und ich denke, als ich seinen Preis sang in den Tagen meiner Kindheit, als ich meine Schafe hörte, oh Gott, bring mich zurück an diesem Ort. Bring mich zu meiner ersten Liebe zurück. Bring mich zurück und gib mir wieder den Stab, mein Hirtenstab. Lass mich gehen hinter den Hirten. Und lass mich dort wieder gehen und dich anbeten. Das denken wir manchmal, wenn wir in der Hitze des Kampfes sind. Aber etwas muss geschehen. Einmal waren wir Jungs, aber jetzt sind wir Erwachsene. Der Kampf ist angesagt. Ich denke auf den... Ich kann mich daran erinnern, als das Sägemehl auf dem Boden aufgebreitet wurde und die Menschen schrien und priesen und ihr konntet noch nicht mal an den Ort kommen, denn es waren so viele Menschen da. Aber so ist es heute nicht mehr. Heute sind wir in der Schlacht. Oh, es ist nicht William Branham, der kleine jungen Prediger mehr.
Yes, sir, there's got to be something different.
Wir müssen vorbringen, etwas anderes. Die Zeit ist da, die Schlacht ist da. Die Kraft, erlöst zu werden, die Menschen, jeder, der geschrieben ist in diesem Buch. Jetzt ist die Zeit gekommen. David in all seinen Verwirrungen, er ging vor und zurück und dachte, es ist ein heißer Tag. Saul markiert dann die Flüster von dort. Ich bin von Armeen umgeben und sitze hier in der Höhle. Aber doch ist das Salbe auf mir. Und hier, wie kann es sein, oh Gott, wie kann es sein? Oh, ich wünschte, ich hätte zu trinken. Und seine Gedanken gehen zurück dort bei den Pforten Bethlehem. Dort ist ein Brunnen. Es gab kein Wasser wie dieses Wasser. Wisst ihr, Palästina hat schlechtes Wasser. Sie haben böses Wasser. Und sie haben das Schwarzfieber und dieses Zeug. Und vieles ist alkalisches Wasser, das euch töten würde. Aber Bethlehem ist dort, wo das Wasser sitzt in der Provinz. Es gab kein Wasser wie das in Bethlehem. Und David dachte, als ich meine Schafe nahm am Morgen, ich ging dort zum alten Brunnen und trank. Oh, wie kühl und wie süß und wie hat es meinen Durst gelöscht. Nun ist seine Kehle trocken und er wird gesalbt. Er sagt, wenn ich nur von diesem Wasser trinken könnte. Und er schrie in seiner Verzweiflung, oh, wenn jemand mir wiederum zu trinken bringen könnte von dem alten Brunnen in Bethlehem. Nachdem er träumte von den Tagen seiner Kindheit, von seinen Siegen und als er den Ort sah, wo er saß zwischen den Feuerlinien, er schrie, wenn jemand mir bringen könnte, Wasser von Bethlehem. Seine Kämpfer konnten nicht seine Gedanken unterbrechen, aber Brüder, sie liebten ihn mit allem, was in ihnen war, und der geringste seiner Wünsche war ihnen ein Befehl. Drei von seinen mächtigen Kriegern nahmen die das Schwert, gingen vom Lager weg, haben ihren Weg 25 Meilen genommen. Und David, als sie gingen, er hat sie gefragt, wohin sind sie? Wohin sind sie hingegangen? Sehen, wissen sie nicht, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen? Und sie gehen in die Klauen des Todes durch 25 Meilen und überall ist ein Hinterhalt, ein Schwert, das sie ziehen und ein Schild, das hoch hervorkommt. Aber Bruder,
oh Brother, I wonder if the warriors today are willing to cut their...
Aber dieser Mann, ihr Bruder, sie glaubten, dass er König sein würde und er verlangte zu trinken Oh Bruder, ich frage mich, ob die Kämpfer heute bereit sind, ihren Weg durch all den Formalismus zu schneiden, durch all die Zweifel und Unglauben und wiederum sich zu erfrischen in der Gegenwart ihres Herrn. Sein Wunsch, der geringste deiner Wünsche in Afrika, Indien, in den Straßen, wo man ist, dass der geringste deiner Wünsche, Herr, ist mein Befehl. Der Tod bedeutet mir nichts. Popularität, was immer es ist, es bedeutet nichts. Ich möchte deinen Wunsch erfüllen. Das ist der Kämpfer, der an seiner Seite steht. Wenn sie mich einen heiligen Roller nennen, wenn der Name ein Skandal ist, wenn sie mich in die Straße werfen, das macht nichts aus. Dein Wunsch ist mein Befehl. Das ist ein wahrer Kämpfer. Was taten sie? Sie haben ihren Weg genommen bis zu dem Brunnen und sie haben einen Wasser genommen. Und sie kamen zurück, kämpften ihren Weg zu rechts und linken und sie kamen in die Gegenwart Davids. Sie sagten, hier hast du es, mein Herr, oh mein, was ist es? Ein Mann in Schanden, ein Mann gehasst durch die Gemeinde, ein Mann gehasst durch den König, ein Mann gehasst durch die Philister, ein Mann, der von fast jedem gehasst wurde. Aber diese kleine Gruppe, die ihm folgte, sie wussten, dass er der kommende König war. Heute singen wir große Lieder, wir bauen große Gemeinden, wir haben große Gesänge, alles. Und wir preisen ihn in dieser Weise. Aber Jesus sagt, in euren Herzen seid ihr weit von mir entfernt, denn ihr lehrt als Lehre die Geboten der Menschen. Lasst den Heiligen Geist hineinkommen, etwas in Gemeinde tun, zeigt die Gegenwart Jesu Christi, dann werden sie euch zur Tür hinauswerfen. Vergeblich betet ihr mich an. Sie beten an, aber vergeblich tun sie es. Und sie lehren als Lehre die Satzungen der Menschen. Aber dort sind Kämpfer, die ihm glauben, Kämpfer, die an seiner Seite stehen, mit einem geistigen Verständnis dort im kleinen Bethlehem. Und David nimmt das Wasser, er schaut es an und die Bibel sagt, er goss es aus auf den Boden. Er sagt, Herr, ferne sei es von mir, dieses zu trinken, denn meine Kämpfer haben ihr Leben auf das Spiel gesetzt, um dahin zu gehen, um mir dieses Wasser zu trinken. Es ist das Blut von Menschen. Ich kann es nicht tun. Und dieses süße Wasser, sie haben ihr Leben dafür aufs Spiel gesetzt und gingen durch die Linien des Feindes. Aber David, er hat es auf den Boden ausgegossen als ein freiwilliges Opfer dem Herrn. Es war nur die Schrift zu erfüllen. Auch Jesus aus Bethlehem, er ist das Brot des Lebens, er ist auch das Wasser des Lebens. Sicherlich, und was tat er? Er war dargestellt in beiden David und Kämpfer. Er war der König und er war der Kämpfer. Er kam und brach durch die Linie des Feindes. Amen. Er hat den Tod überwunden, Hölle und das Grab, und hat sein eigenes Blut vergossen, damit Johannes 3,16 erfüllt werden möchte. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, dass wer immer an ihn glaubt, soll nicht vergehen, aber ewiges Leben haben. Und er gab ihm nicht das Wasser.
A perishing people that might have life. How did he do it? Through his own blood by.
Und er gab nicht das Wasser, das es darstellte, denn er war das Wasser, oder zugrunde gehen. Ein zugrunde gehendes Volk, damit sie Leben haben möchten. Aber wie tat er es? Durch sein eigenes Blut, indem er es ausgoss. Er hat es nicht vergossen, so einfach vergossen, dass ein Unfall, nein, er hat es freiwillig gegeben auf Golgatha und er brach die Linie des Feindes und hat sein Lebensblut ausgegossen, damit er den Brot, der Brotkopf der Welt sein würde. Und dort ist das Brot gefolgt mit Blut. Wenn Sünder dort hineingetaucht werden, diese Blut, in dieses Blut, verlieren sie ihre unreinen Flecken. Darum wurde er in Bethlehem geboren. Deshalb musste er kommen, denn es war das Zentrum des Brotes, das Brot des Lebens, das Zentrum des Wassers. Was ist es? Das Wasser des Lebens. Und Jesus war beides, Brot des Lebens und Wasser des Lebens. Und deshalb kam er und musste geboren werden in Bethlehem. Du Bethlehem von Judäa, du bist du nicht die geringste unter all den Prinzen. Du bist nur eine gewöhnliche kleine Kreatur. Aber aus dir soll der kommen, welcher der Herrscher ist von alters her, der ewig wert. Der sein Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Deshalb wurde er in Bethlehem, Judäa, geboren. Es hat ihn dort, wo er gewogen, und mein Bruder, es war ihm eine Wiege, und mein Bruder, der Platz, wo er heute seine Wiege finden möchte, ist in deinem eigenen Wesen, in deinem eigenen Herzen, in deinem eigenen Herzen, damit er von dir dargestellt werden kann. Das Wasser des Lebens für ein vergehendes Volk und das Brot des Lebens einem hungrigen Volk. Er ist das Brot und das Wasser des Lebens, welches zwei wichtige Dinge sind, damit ein Mann lebt. Es ist Brot und Wasser, es ist euch verheißen sicher. Lasst uns die Häupter beugen, einen Moment. Und indem ich dieses tue, möchte ich eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Seid ihr jemals in Bethlehem gewesen heute Morgen? Wenn ihr niemals in Bethlehem gewesen seid, es wurde genannt Bethlehem Ephrata. Bethlehem Ephrata, Ephrata meint Wurzel. Und es kommt von dem Wort HMP, welches bedeutet die Wurzel. Und der alte Bezirk, der dort genannt wurde, Ephrata, es bedeutet der Anfang des Lebens. Und Christus sagt, wenn ihr in mir bleibt, ich bin der Weinstock und ihr die Reben. Er ist die Wurzel alles Lebens. Wenn ihr niemand nach Bethlehem, Ephrata, gekommen seid, dem Bethlehem kommt heute Morgen, empfangt ihn als euren Erlöser und er wird euch eure Sünden vergeben. Wollt ihr die Hand eben sagen, Herr, sei mir gnädig jetzt. Ich komme jetzt zu Jesus mit ganzem Herzen. Ich komme zu deinem Bethlehem, dem Wasser und Brot des Lebens, und nehme dich an als meinen persönlichen Erlöser. Der Herr segne euch. Gott segne dich. Ist doch noch jemand, der sagt, ich komme jetzt, nichts in meinen Armen, ich stehe dürstend und meine Kehle ist trocken. Ich frage mich, wo ich hingehen kann, das wahre Leben finden. Ich frage mich, ich habe in der Gemeinde beigetreten. Ich habe alles getan, Bruder Branham, aber ich habe niemals den wahren, lebensgebenden Strom berührt. Ich komme jetzt, um es zu empfangen. Hier ist er für dich. Wollt ihr die Hand heben und sagen, ich bin es, Herr? Ich bin, der hier steht und bin bedürftig. Der Herr segne euch, während wir beten. O Herr, diese kleine, zerbrochene Botschaft, gebracht aus der Schrift, auch wenn es alles in Symbolen ist, die du je hingestellt hast, und vielleicht ist es vor den Augen der Weisen und Klugen verborgen, aber du hast es Babys dir offenbart, die lernen wollen, wie dieses kleine Bethlehem, das Geringste. Bist du nicht die Kleinste unter all den Prinzen? Aber es hat Gott so gefallen, von diesem kleinen, unbedeutenden Ort den Herrscher Israels hervorzubringen. Herr, aus einer kleinen Gruppe von Menschen, die gewaschen sind durch das rote, lebendige Blut des Herrn Jesus, wirst du hervorbringen, diese Gruppe, die irgendwo über dieser Welt, Christus wiederum, der die Nation regieren wird mit einem Stab, des eisernen Stab. Ich bete dich, Herr, dass du uns gnädig bist, jedem, der jetzt gegenwärtig ist, und mögen wir kommen zu deinem Bethlehem. O kommt, all ihr Treuen, singen wir, kommt nach Bethlehem. O Herr, lass sie sehen, es ist nicht, wir gehen nicht zu einer kleinen Stadt, die ein Symbol war, aber wir gehen zur Wahrhaftigkeit, Jesus Christus, Gottes Brot und Wasser des Lebens. Und die, die Hände erhoben haben, empfangen sie in dein Königreich, denn durch ihren Glauben haben sie empfangen, und durch Glauben haben sie die Hände erhoben, und durch Glauben, glaube ich, dass du sie empfangen wirst. Halte sie, Herr, in Bethlehem, und dass sie niemals weggehen wie Naomi. Aber selbst wenn die Zeiten schwer werden, mögen sie dort in Bethlehem ausharren. Es wird besser sein. Stück für Stück gewähre es, Herr. Ich bete, dass du denen gnädig bist, die krank und geplagt sind. Dort sind diese, die deine heilende Berührung brauchen. O Herr, du hast Bethlehem wiedererstattet zu seiner frühen Herrlichkeit. Du hast es wiedererstattet in der Zeit der Depression, als sie krank war. Du hast sie wiedergebracht und brachtest Naomi zur Erntezeit. Und nun beten wir, dass du jede Naomi und jeden, der hier ist, der Not bist, zurückbringen wirst. Dies bete ich, Herr. O Herr, es ist die Erntezeit. Der große Ernteleib, den wir sehen, kommt rollend hinab den Hügel und in das Lager des Feindes. Ich bete, dass du diesen großen Leib Brotlaub in das Gebäude bringt und dass es eine Salbung-Versöhnung sein möge für die Krankheit der Menschen genauso wie für die Sünde und dass du jede Person heilen wirst, die in deiner göttlichen Gegenwart ist. Ich fühle, Herr, vielleicht meine eigene Gefühl, aber ich fühle, dass du nah bist. Die Nähe von deiner Nähe ist jetzt hier. Ich glaube, dass du hier bist. Ich sage das nicht nur für die Menschen. Du kennst das Herzen der Menschen. Ich bete, Herr, dass sie irgendwie die Vision erfassen heute Morgen, wie diese Krieger, dass deine große Allmacht, deine große Kraft, deine große Gegenwart, was du bist, der Sohn Gottes, der König, der Gesalbte, und du bist in unserer Mitte. Sie empfangen einen Weg davon ihren Seelen und werden geheilt von ihren Leiden. Ich bete dieses Gebet, während ich sie stelle, im Namen Jesu Christi, deines Sohnes. Amen. Ich glaube Gott, all sein Wort. Ich glaube, dass jeder Teil seines Wortes göttlich inspiriert ist. Ich glaube, denn nicht, dass er ist, der ist der, der ich war, sondern der ich bin, die immerwährende Gegenwart. Ich glaube, dass er jetzt in der Mitte der Menschen ist. Ihr, die ihr die Hände erhoben habt, findet euch eine Gemeinde, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi, ruft Gott an, dass er eure Sünden wegwascht. Denn er erscheint bald in seinem zweiten Kommen. Und ich glaube, dass seine Gegenwart hier ist, die Kranken zu heilen, die gesund zu machen, die bedürftig sind. Es braucht nicht unbedingt für euch einzeln gebetet werden. Ich habe das vor ein paar anderen wiesigen Menschen. Ich möchte nur zeigen, was geschehen kann. Da war ein junger Mann hier, der sitzt hier, schaut mich an, der seit Tagen im Bett gewesen war. Seine Kehle war geschwollen, so schlimm, dass er nichts essen konnte. Und sein Fieber war so hoch. Er sagte seinem Papa und seiner Mama, so, schick nach Bruder Branham, dass er kommt für mich beten. Aber sie wollten mich nicht stören, denn ich war sehr beschäftigt. Aber etwas führte mich zu ihrem Haus. Während ich dort saß, versuchten sie, dem jungen Mann zu essen zu bringen, ein weiches Ei und Bohnen, die sie zerdrückt hatten. Sie versuchten, dass seine Zähne waren geschwollen. Und er nahm einen Biss und er versuchte es hinunter seinen Hals zu schieben, aber er konnte es nicht runterdrängen. Und ich saß dort ohne Gebet und nur etwas. Ihr könnt nicht jedem sagen, was geschieht. Nein. Ich sagte, Herr, es ist nah jetzt am Ende des Jahres. Es kommt etwas Neues. Ist dieses, Herr? Und sobald ich das sagte und sagte etwas in meinem Herzen, ich sagte, ich bin es hier, und hat seinen ganzen Teller gegessen und ging in sein Auto und ging hinweg. Oh, er ist Gott. Seine Gegenwart. Seine Gegenwart. Lasst ihn nur gegenwärtig sein.
The other day when they'd taken this last,
als sie dieses
latest
letzte
picture,
Bild nahm,
when I seen standing there, I looked at it, I thought, well,
ich schaute es an, ich sagte, ich sah den Engel des Herrn auf diesen, ich sah es wunderbar, aber als sie dieses nahmen, 3 Uhr morgens, er weckte mich auf und sagte mir, was es sein würde. Er erklärte mir alles darüber, wie die Waffenrüstung und alles, und sie zeigten mir es, was ich nie gesehen hatte, und ich ging und schaute es an, und dort war es, ich hatte es nie vorgesehen. Oh, was für ein Gefühl, das mir trafe, was für ein Trost, zu wissen, dass er gegenwärtig ist. Er ist hier, nur seine Gegenwart, und die Gegenwart des Herrn war dort, um die Kranken zu heilen, und die Gegenwart des Herrn ist hier, um die Kranken zu heilen, die Gegenwart des Herrn ist hier, um Sünder zu überführen, die Gegenwart des Herrn ist in der Mitte seines Volkes, und er ist hier, er ist Gottes Bethlehem, voller Brot und Wasser. Ich bin so froh, mir nicht auch, dass wir einen Platz haben, herzukommen, zu essen und für immer zu leben. Nun, der Herr segne euch. Möchtest du etwas sagen, Bruder? Lass uns dann aufstehen. Unser altes Lied, mit dem wir euch entlassen, nimmt den Namen Jesus mit euch. Wie viele haben den Herrn gesehen, lasst uns die Hände heben. Während ihr die Hände oben habt, nun gibt jemand die Hand, der bei steht und sagt, Gott segne dich, Krieger, Gott segne dich. In Ordnung. So werden die miteinander bekannt, in Ordnung. Lasst uns aufschauen zum Himmel und jetzt dieses Lied singen. Take the name of Jesus.
The name of Jesus.